Ich freue mich, heute Morgen wirklich hier zu sein und freue mich auch, das Bewusstsein, das Gespür zu haben, dass Gott da ist. Der Gott, der Vater, Gott im Sohn und auch im Heiligen Geist. Ich spüre, dass er hier ist heute Morgen und bin vor allem froh, dass er heute am Sonntag hier ist. Ich frage euch mal ganz, also ich denke mal, ihr wisst das alles. Wisst ihr, was für ein Feiertag heute ist? Ewigkeitssonntag. Okay, das wurde auch genannt, sehr richtig. Totensonntag und Ewigkeit sind alles beides richtig, ganz genau. Totensonntag, das ist ein Gedenktag tatsächlich für die Verstorbenen. Und ihr verzeiht mir, aber das ist ja natürlich heute Morgen nicht ein Jubeltag, oder? Wo ich hier bin und so, boah, heute haben wir Ostern, der Herr ist auferstanden, sondern wir haben Totensonntag. Und das berührt unsere Seele, ob wir wollen oder nicht. Aber der Totensonntag ist auch der letzte Sonntag vor Advent. Der Zeit der Hoffnung und der Erwartung des Herrn. Und das haben sie gut gemacht, den Totensonntag vor Advent zu platzieren. Wo man dann in eine Phase, in eine Zeit hineinkommt, wo man den Herrn erwartet. Das ist schön. Manche nennen den Totensonntag auch das ist der Depri- oder der Depressionssonntag. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Die jungen Leute, die Jugendlichen, die nennen den eher den Depri-Sonntag. Und wenn man diese Woche in die Medien hineingeschaut hat, dann hat man auch tatsächlich das Gefühl gehabt, da gibt es wieder überhaupt keine Frohbotschaften, sondern überall eigentlich fast niederschmetternde Nachrichten, die wir da aus den Medien gelesen haben. Wir haben eine Nachricht von einer Familie von Weizsäcker erhalten, die erinnern uns mittlerweile sehr an die Familie Kennedy in den USA. Die Weizsäckers, ich merk schon, sie weiß Bescheid. Richard von Weizsäcker, unser alter Bundespräsident, sollte noch im Hinterkopf vorhanden sein und dessen Familie ist natürlich sehr viel größer. Er hatte 4 Kinder und eines der Kinder von Richard von Weizsäcker wurde diese Woche erstochen und starb. Und das ist natürlich eine Katastrophe, die uns auch in Deutschland nicht unberührt ließ, so zumindest habe ich in den Medien verfolgt. Der Arzt Fritz von Weizsäcker, dessen Karriere verlief absolut steil, auch ein Gesegneter aus dem Hause der Familie, der an den besten Universitäten der Welt studiert hat, ein Internist wurde, der wirklich fabelhaft war, der neue Therapien entdeckt hat und verfolgt hat und viel, viel Gutes getan hat. Auch ein Hepatologe, also der sich um Lebererkrankungen gekümmert hat und so weiter. Und der ist in seiner eigenen Klinik bei einem Vortrag, verlediglich 20 Leuten, aber bei einem Vortrag von einem Wahnsinnigen ermordet worden, erstochen worden. Ich nehme euch da mal hinein, dass wir mal spüren, in welcher Welt leben wir eigentlich. Wir sind ja in Göppingen, jetzt war nicht der Nabel der Welt, okay, aber wir leben in einer Welt, in Deutschland, in der solche Dinge passieren, in der ein Arzt ermordet wird. Eine Mitarbeiterin von Fritz von Weizsäcker hat ihn so beschrieben: Ich habe Herrn Professor Dr. Weizsäcker vor 2 Monaten kennengelernt. Ich bin seine Blutabnahmeschwester auf der Station. Mein Herz blutet, ich fühle mich wie im Ozean in der Klinik, denn er war immer ein Halt für mich. Ich habe keine Insel mehr. Er war so ein toller Mensch, er wusste genau, was mir durch den Kopf ging. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft und Geduld, schrieb eine Hülya Dalcerdar, ich weiß jetzt nicht, eine Türkin oder wo auch immer sie her war, auf jeden Fall eine Mitarbeiterin von ihm, das schrieb sie an seine Schwester. Schwester Beatrice von Weizsäcker, ebenfalls hochberühmt, die einzige im engsten Familienkreis, die sich überhaupt öffentlich geäußert hat zum Tod ihres Bruders. Und sie schreibt: Wir können es weder fassen noch glauben, erwiderte die Publizistin so, postet das Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Also da merkt man schon, die Familie Weizsäcker, das sind gläubige Leute, die kommen aus dem christlichen Hintergrund raus, alle. Und sie schrieb noch, in der Unglücksnacht hat sie ein Kreuz gepostet via Twitter, ein wunderschönes Kreuz, ich habe es gesehen, worauf stand, gib Acht auf meinen Bruder. Und sie weist ihm bei Gott, bei dem Vater im Himmel den Platz zu. Beatrice verlor bereits ihren berühmten Bruder Andreas, ein ganz berühmter in der Kunstszene in Deutschland, der an Krebs verstorben ist. Und ihr Bruder Fritz hat noch versucht, ihm das Leben zu erhalten. Und er hat mit seiner ganzen medizinischen Kompetenz versucht, seinen Bruder hier zu retten. Aber das ging nicht. Kleiner Einblick in die Familie in Deutschland. Der Tod gehört scheinbar zum Leben und irgendwo rüttelt es an uns und es macht uns überhaupt nicht frohgemut, zieht uns ein Stück weit runter. Man spürt in der Familiengeschichte, auch Christen kommen an ihre Grenzen, auch ihr Glaube kommt ins Wanken und verwandelt unser Leben manchmal in Salto Mortale, Totensonntag. Daher denke ich, ein Feiertag im Jahr, wo man gedenkt an die bereits Verstorbenen, an unsere Angehörigen. Und es ist gut so, einmal im Jahr Gedanken an unsere Angehörigen ganz gezielt auch auf den Sonntag zu legen. Wie das Leben so läuft, habe ich mir geschrieben. Im Buch Hiob lesen wir sehr authentisch, wie ebenfalls ein berühmter Mensch durch Leben und Leiden gewirbelt wird. Hiob gehört in der Regel nicht zu den Andachtslektüren, oder? Muss der schön einflechten. Hier in Göppingen war ein Walter Kohl, der Sohn vom Helmut Kohl. Und er hat sehr eindringlich in der Schlosskirche, ist das die große, die größte Kirche in Göppingen, ist das Schlosskirche? Nicht Oberhofer, war es Stadtkirche, danke. Okay, er war in der Stadtkirche gewesen und hat von seinem Leben berichtet. Und er war ja nahe dran, sich das Leben zu nehmen. Er hat alles vorbereitet, minutiös vorbereitet, um aus dem Leben zu scheiden, weil er es nicht gepackt hat, die Kindheit zu verarbeiten, immer bedroht zu sein, damals noch von der RAF und später dann den Tod seiner Mutter. Er hat es nicht auf die Reihe gekriegt, immer auch das Kind von Helmut Kohl zu sein. Und so war er wirklich an der Grenze, sich das Leben zu nehmen. Und er stieß dann auf das Buch Hiob. Im Krankenhaus, hat sich operieren lassen müssen, war im Krankenhaus und stieß dann in der Krankenhauskapelle auf eine Broschüre, auf eine Zeitung, wo ein amerikanischer Militärkaplan, hier hat es ja auch Militärs gegeben in Göppingen, gell? Erinnere ich mich noch, überall fuhren sie rum, ihre Panzers und alles Mögliche. Und auf so eine hat er gelesen, wie gehen die denn um mit den Soldaten, die Traumas erlebt haben im Irak, im Krieg. Die waren fix und foxy mit ihren Nerven. Und der Kaplan hat irgendwann aufgegeben, ihnen gut gemeinte Ratschläge, medizinisch gut gemeinte Ratschläge zu geben, hat sie darauf hingewiesen, doch das Buch Hiob zu lesen. Und der Walter Kohl hat dann berichtet, dass er ebenfalls dazu gegriffen hat zum Buch Hiob, hat es geschnappt, hat es gelesen, hat gesagt, Jens, nicht mit euch mal, ich muss das zweimal, dreimal lesen, muss das konsequent angehen, ja, was bedeutet denn das für mein Leben, was bedeutet denn das für mich? Und dann hat er es begriffen. Und das Interessante ist, dann hat er die Kurve gekriegt, neuen Mut fürs Leben bekommen. Das ist interessant, so ein ganz Bekannter, kommt immer wieder mal in irgendwelche TV-Sendungen da und so. Da hat er seinen Mut gefasst, sich an Gott festzumachen. Deswegen denke ich, Buch Hiob ist heute Morgen doch wert, darüber zu predigen, darüber zu hören. Hiob, wie gesagt, 42 Kapitel Weltliteratur, das ist so. Rabbiner sagen, man soll es erst ab 40 Jahre lesen und wenn, dann auch nur zu zweit. So die Tipps aus Israel. Warum? Weil es schon ein aufrüttelndes Buch ist und weil es nicht ganz einfach zu lesen ist. Das Buch ist eine Erzählung und ein Dialog und geht der Frage nach, warum glaubt der Mensch? Warum glaubt der Mensch? Und wie ging Hiob mit dem Glauben und mit seinem Leiden um und was können wir daraus lernen? Das bedeutet, wir heute Morgen im Stauferpark in Göppingen, was können wir daraus lernen? Hiob ist ein gläubiger und frommer Mann, ein besonderer Mann. Er hat 7 Söhne und 3 Töchter, also 10 Kinder hat nicht jeder. 7 Söhne, 3 Töchter. 1000 Schafe, 3000 Kamele, Rinder, Esel, zahllose Diener, Knechte, und auch sonst einen großen Reichtum. Also er hat zu den Reichen gehört. Ein Milliardär, würde man heute im Vergleich sagen. Hiob liebte Gott und mied das Böse. Er hat versucht, im Leben wirklich sauber zu leben, sauber klarzukommen, keine krumme Sachen zu machen. Es geht ihm eigentlich rundum gut und Gott ist stolz auf seinen frommen Hiob. Und da kommt Satan ins Spiel. Satan sagt zu Gott, Hiob ist nur deswegen so fromm, weil es ihm so gut geht. Ging es ihm schlecht, würde er vom Glauben abfallen. Wie gesagt, die Frage, warum glaubt der Mensch? Satan tritt auf und sagt, er glaubt nur, weil es ihm gut geht. Um diese Frage zu ergründen, warum glaubt der Mensch, verführt Satan Gott zu einer Wette und Gott lässt sich darauf ein. Für uns fast nicht nachvollziehbar. Gott lässt sich über den Tisch ziehen zu einer Wette. Aber so steht's in Hiob. Ich sagte ja, das ist nicht einfach, das Buch. Der Satan darf Hiob alles nehmen und nur ihn selbst muss er schonen. Nun treten in der Hiob-Geschichte 42 Kapitel, ich habe es euch erspart, die Verse alle hier nach vorne zu werfen, denn ich zitiere einiges heute Morgen. Nun treten in der Geschichte am Anfang vier Boten auf Hiob zu und berichten ihm. Der Satan nutzt seine Chance, Gott erlaubt es ihm. Zunächst Feinde rauben alle seine Rinder und Esel und erschlagen die Knechte, die sie beaufsichtigt hatten. Zweitens, zweite Bote. Er erzählt vom Feuer, das vom Himmel fiel. Schafe und Knechte verbrennen, sterben. Feuer vom Himmel, vielleicht ein Gewitter, Blitzschlag, wir wissen es nicht. Die Ergebnisse waren verheerend. Dann der dritte Knecht kommt und erzählt vom feindlichen Überfall. Die rauben dann noch die Kamele. Rind und Esel waren bereits geklaut. Und jetzt kommen die nächste Überfall, dann werden auch noch die Kamele gestohlen und natürlich die Kamelknechte dann ebenfalls umgebracht. Und als ob es noch nicht genug wäre, kommt der vierte Bote und erzählt über einen Sturm und er beschreibt, dass das Haus, war ein großes Haus, dass das zum Einsturz gebracht wurde durch die Unwetter und die Söhne und Töchter, die dort gefeiert haben, also die Söhne und Töchter von Hiob, die dort gefeiert haben, sind ums Leben gekommen. Naturgewalten. Auch wir spüren das, dass man manchmal nicht Herr wird dieser Gewalten und als Mensch stehe ich dann wie so ein ganz kleiner gegenüber. Über diese brachiale Gewalt, die hereinbricht, nicht nur um Tsunami, das können wir auch in Deutschland erleben, Braunsbach und so weiter haben wir das gehabt, oder mir fiel ein in Schwäbisch Gmünd, also bei uns quasi vor der Haustüre, eine riesige Überschwemmung ist da gewesen und ein junger Kerl ist so tapsig und meint, er kann einmal den Fuß nahe heben, wird von der Flut, tatsächlich passiert, wird von der Flut mitgerissen, ein Feuerwehrmann beobachtet das und sagt, den Kerl muss ich retten, das ist mein Job, und lässt sich anbinden sogar mit einem Seil und springt dann in die Fluten, um den Kerl zu retten. Doch die Flut hat ihn in so einen Sog, wo dieser Kerl schon drin war, mit reingezogen, das Seil riss ab und beide sind gestorben. Also wir brauchen nicht noch hier in diese Geschichte einzutauchen. Wir haben das manchmal auch in Deutschland. Furchtbare Tragödien. Hiob hat sie erlebt, hat seine 10 Kinder verloren. Wie reagiert Hiob auf diese Tragik? Spannende Frage. Wie reagiert er darauf? Und er sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Können wir das nachvollziehen? Wahnsinn. Hiob wusste, alles, was er hatte, verdankte er letztendlich Gott. Von Gott habe ich alles. Auch das, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, das kommt uns manchmal so leicht über die Lippen, vielleicht in der morgendlichen Andacht. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erzählt, Leo Kirch, der ist uns noch bekannt, war ein Medienmogul aus München in Bayern. Der hatte das Bezahlfernsehen eingeführt in Deutschland, war ein Besitzer unter anderem von der Feuerzangerbowle von Heinz Rühmann, von dem Film, den er mir jedes Jahr gesendet hat. Also der hat wirklich Einfluss gehabt in der Medienbranche. Aber ein gewisser deutscher Bankvorstandsvorsitzender Rolf Breuer hatte seine Insolvenz durch eine tapsige Aussage letztlich herbeigeführt. In einer Interviewäußerung hat er sich über die mangelnde Kreditwürdigkeit des Unternehmens von Leo Kirch geäußert, zwar Anfang 2002. Und die Banker wissen, was das bedeutet, wenn man da mal was fallen lässt aus Bankerkreisen. Dann kannst du ein Unternehmen, wenn es denn börsennotiert ist zum Beispiel, dann hast du schlechte Karte. Und so ging es ihm auch. Das Unternehmen ist dann letztendlich pleite gegangen. Und über das pleitegegangene Unternehmen sagten Leo Kirch, als ein deutscher Geschäftsmann, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Können wir das nachvollziehen? Auch das kann ich nicht nachvollziehen, weil man das spürst mit deinen Fingerspitzen, das ist ja der Wahnsinn. Da geht einem alles unter den Füßen weg. Alles unter den Füßen. Aber Leo Kirch vertraute Gott. Er war ein Gläubiger, ein frommer Christ. Und in seinen letzten Lebensjahren hat er noch dann natürlich den Prozess dann auch gegen die Deutsche Bank eingeleitet, gegen Breuers und Co. Ist gar nicht so einfach, gegen Banken zu prozessieren. Und trotz seiner Diabeteserkrankung, er war fast erblindet, hat er noch die Tendenz mitgekriegt, wie es ausgeht. Er ist mittlerweile verstorben, aber im Jahr 2014 wurde ein Vergleich beschlossen vor Gericht. Und die Deutsche Bank muss den Kircherben 775 Millionen bezahlen, plus Zinsen und weitere Kosten, also aufgerundet 1 Milliarde. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gott, ich reiche meine Tragödie, mein Schicksal reiche ich dir hin. Und er durfte noch ahnen, wie es ausgeht. Gottes Mühlmal langsam, aber trefflich fein, sagen wir manchmal. Ich habe euch kurz ins reale Leben in Deutschland hineingenommen. Kommen wir mal wieder zurück zum Hiob. Da tritt der Satan erneut vor Gott und bietet ihm einen Handel an. Also Satan kommt vor Gott und sagt, jetzt handeln wir mal nochmal. Haben wir schon gehandelt, jetzt kommt der nächste Handel. Haut für Haut, alles was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Zurück. Sachgüter hat er alle verloren. Kinder hat er alles verloren. Aber jetzt geht's ihm an die Haut. Der Herr sprach zu dem Satan, sieh, er sei in deiner Hand. Doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zu seinem Scheitel und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Bis 1930, sagt man, ist in Syrien noch üblich gewesen. Und wenn man ehrlich ist, ich habe sogar noch in Jugoslawien erlebt, dass das, was man rausgeschmissen hat, der Müll, auf gut Deutsch gesagt, alles auf einen großen Haufen schiebt. Mit der Planierraube macht man Feuer dran und dann zündet man das alles an. Übrig bleibt natürlich ein riesiger Aschehaufen. Und das waren Verbrennungshügel da in Syrien, Masbala heißen die da. Und ich glaube, das ist heute bestimmt noch nicht ganz weg. Also auf jeden Fall, ich habe es gesehen in anderen Ländern, dass noch alles verbrannt wird und übrig bleibt, Verbrennungshügel. Auf so einen Verbrennungshügel setzt sich Hiob und nimmt die Asche, um seine Geschwüre einzustreichen, dass dieses jammernde, elende Jucken besser wird und aufhört. Er hat eitrige Geschwüre, er war nackt, weil er keine Kleider mehr auf seiner Haut ertragen konnte. Hiobs Botschaften nennt man solche Unglücksnachrichten auch, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Kann das wirklich sein? Fragt man sich. Und mit zunehmendem Entsetzen stellt er fest, dass das Unheil nicht nur surreal ist, sondern wirklich. Er erlebt es auf seiner Haut. Wo er hinschaut, sieht er seine furchtbare, eitrige Geschwüre auf seiner Haut. Als ob es noch nicht genug wäre, verführt ihn auch noch Hiobs Frau zum Selbstmord. Also seine Frau, bis dass der Tod uns scheidet, ne, sagen wir heute, damals vielleicht noch nicht, so die Eidesformel hat es noch nicht gegeben, aber das ist eigentlich die Person im Leben, auf die man noch vertrauen kann, bei aller Anfechtung, bei aller Not, bei aller Krise. Aber sie sagt zu ihm, und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, Hiob? Sage Gott ab und stirb. Wenn er Gott absagt, ist das Gotteslästerung. Und im Alten Testament steht auf Gotteslästerung der Tod. Also wenn er Gott absagt, ermutigt ihn seine eigene Frau zum Selbstmord. Das muss ich mal vorstellen. Wie findet ihr das? Er aber sprach zu ihr. Er reagiert. Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Auch den Satz können wir gut. Haben wir auch schon öfters gelesen. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ich glaube, kommt nicht so häufig auf die Kalenderblätter. Aber wir kennen den Satz gut. Dann besuchen ihn seine drei Freunde. Er hat noch Freunde. Das ist etwas Kostbares. Wisst ihr, wenn ich immer auf der Erfolgsspur bin, dann habe ich immer Freunde. Aber wenn es einmal nicht so gut geht, dann weiß ich, wer deine Freunde sind. Und Hiob hatte noch Freunde. Und das ist eine gute Nachricht. Sie vereinbarten, hinzugehen, um ihm in ihre Teilnahme zu bezeigen und um ihn zu trösten. Das war das Ziel, dass sie ihn besuchten. Als sie von fern aufblickten, erkannten sie ihn nicht. Sie schrien auf und weinten. Also von ferne hin, die haben ihn nicht mal mehr erkannt, so hat er ausgesehen. Und sie schrien auf und weinten. Mitgefühl, Empathie, etwas Wichtiges, etwas sehr Wertvolles. Und 7 Tage und Nächte redeten sie nichts, denn sie sahen den Schmerz von Hiob. Ein Beispiel für moderne Seelsorge nebenbei. Einfach mal zuzuhören. Nicht gleich mit einem Schwall von gut gemeinten Ratschlägen auf den Mensch zuzugehen, der gerade leidet und in Not ist, sondern einfach mal zuzuhören, mitzuleiden, mitzuempfinden. Doch dann wenden sich die Freunde gegen Hiob. Bedenk doch, nach den 7 Tagen, sagen sie zu ihm, bedenk doch, wer geht ohne Schuld zugrunde? Wo werden Redliche im Stich gelassen? Wohin ich schaue, wer Unrecht pflügt, wer Unheil sät, der erntet es auch. Das ist das, in der Theologie sagt man, das ist das typische antike Tun-Ergehen-Prinzip. Also wenn es jemand schlecht geht, dann muss er auch was ausgefressen haben. Versteht ihr? Das ist das antike, ich frage mich, ob das so antik ist, das Tun-Ergehen-Prinzip. Ist man nicht mal manchmal auch in der Gefahr, jemand zu sagen, ja, wenn es dem, der noch das und jenes hat, dann muss er ja das und jenes verbrochen haben. Ist wohl ein Mensch vor Gott gerecht? Ist ein Mensch vor Gott gerecht, sagen sie, ein Mann vor seinem Schöpfer rein? Also es gibt auf der Erde niemanden, der eigentlich keine Schuld hat. Also ich, wenn er krank ist, es muss die Konsequenz seiner Schuld sein. So seine Freunde. Hiob aber wehrt sich gegen die Fragen seiner 3 Freunde. Wie lange noch wollt ihr mich quälen, sagt er zu ihnen, und mich mit Worten niedertreten? Zum 10. Mal schon schmäht ihr mich und schämt euch nicht, mich zu beleidigen. So reagiert Hiob drauf. Ja, es wurde auch von Hiob erlebt, dass das Mitleid manchmal ins Besserwischerische gibt. Ihr wisst, was ich sagen will. Also das Mitleid am Anfang, im ersten Moment, und es ist auch schön, die Empathie ist wichtig und wertvoll, aber dann weiß man natürlich alles besser und sowieso. Aber dann steigert sich das Unheil zum totalen Inferno bei Hiob. Er hat meine Brüder von mir entfernt, sagt er, und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausgenossen, meine Mägde gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und der antwortet mir nicht. Als Vorgesetzter, als Besitzer, als Milliardär. Stell dir mal vor, ruft einen Knecht und der reagiert nicht einmal. Ich musste ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Odem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Der ist Haut und Knochen, sagen wir heute noch. Wissen wir, wo das herkommt, aus der Bibel. Willkommen, dachte ich mir, im Salto Mortale des Lebens, lieber Hiob. Und auch im Salto Mortale des Glaubens, lieber Christ. Hiob wirbelt es im Kreis herum, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. So sieht er sein eigenes Leben. Wäre ich doch nie geboren worden, so ist sein Gefühl. Denn der Allmächtige hat mich mit seinen Pfeilen getroffen. Ihr Gift dringt tief in meine Seele ein. Gott hat sich zur Schlacht gegen mich aufgestellt und überfällt mich mit seinem Schrecken. Das ist sein Empfinden. Und das erspare ich heute Morgen euch nicht, mal kurz reinzugucken in Hiob. Auch das ist Bibel, nicht nur Andachtsliteratur. Versteht ihr? Das ist herausfordernd. Und ich glaube, ich gehe nicht falsch, wenn ich sage, dass der eine oder andere von uns auch Zeiten in seinem Leben hat, wo er sich so fühlt, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Hiob trauert und seine Trauerreden sind wichtig. Man trauert, soll man trauern und nicht nur sich selber sagen, ach, ist doch alles gut. Was ist doch alles gut? Und wenn Freunde dann kommen und ihm einfach nur solche Tipps geben, naja, wird schon. Matzke, wird schon. Haben sie zu mir auch schon gesagt. Ja, ich sag, du möchtest nur 5 Minuten bei mir im Krankenbett liegen, dann schwätzen wir wieder miteinander. Mit wird schon. Er hat Trauerreden gehabt, der Hiob. Das Erste, er zerreißt seinen Mantel. Und wenn jemand seinen Mantel zerrissen, der Antike, dann hat er seine Würde zerrissen. Der Mantel ist die Würde des Mannes gewesen. Versteht ihr das? Das, was er nach außen trägt, was man sofort sieht von Weitem. Er hat seine Würde, die war zerstört. Und das hat er deutlich gemacht durch das Zerreißen seines Mantels. Dann schneidet er sich seine Haare ab. Leere, Teilnahmslosigkeit, Depression. Wenn man Haare hat und sie abschneiden kann, bei mir wäre es nicht so toll gewesen. Das Dritte, was er gemacht hat, er wirft sich nieder. Das sich niederwerfen bedeutet auch: Gott, ich kann nicht mehr anders. Dir gehört mein Leben. Nur du kannst etwas tun. Er wirft sich nieder vor Gott. Manche Christen meinen, es sei eine Sünde, traurig oder wütend zu sein, habe ich mal aufgeschrieben. Das heroische Ertragen der Not ist eigentlich angebracht. Doch Hiob macht es nicht so. Ihm platzt buchstäblich der Kragen. Hiob platzt der Kragen über seine Freunde zunächst. Und Hiob fuhr fort: So wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert, und der Allmächtige, der meine Seele betrübt, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch von Gott in meiner Nase. Meine Lippen reden nichts Unrechtes und meine Zunge sagt keinen Betrug. Das sei ferne von mir, dass ich euch Recht gebe, sagt er zu seinen Freunden. Also, dass er schuld sei in seiner eigenen Krankheit. Bis mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Unschuld. Er beharrt darauf, nicht schuldig zu sein. Hiob ist auch sauer über Gott, nicht nur über seine Freunde. Zwar möchte ich mein Stöhnen unterdrücken, und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet. Das erleben Menschen, die in Leid sind, die in Not sind. Wenn ich nur wüsste, wo Gott ist, dem würde ich auch mal meine Meinung sagen. Und wie ich zu ihm hingelangen könnte. Ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. So dachte sich Hiob. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen. Er wünschte sich, einen Rechtsstreit mit Gott zu führen. Und ich habe Zeitgenossen, auch bei der Arbeit, die haben mir gesagt, wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich dem aber ganz schön einschenken, was ich alles schon erlebt habe, an Ungerechtigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, von Niki Lauda, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, der ist auch erst neulich verstorben. Wer Formel-1-Fan ist, der weiß es vielleicht, Niki Lauda, ganz großer. Das heißt, dass er sehr viel Kraft aus seiner Wut gezogen hat gegenüber Gott. Dass er sagt: Gott, warum hast du das zugelassen, dass mir sowas passiert? Fast meine völlige, also seine ganze Hautoberfläche war verbrannt nach einem Formel-1-Unfall. Er hadert mit Gott, streitet mit Gott und er zieht auch noch Kraft aus diesem Streit mit Gott. Niki Lauda, ein Berühmter unserer Tage. Wie viele Menschen würden gerne mit Gott einen Rechtsstreit führen? Aber wisst ihr was? Mir gefallen hat am Niki Lauda, er führt seinen Streit mit Gott. Und viele Zeitgenossen führen ihren Streit mit dem Schicksal. Das ist halt Schicksal. Und dann hadern sie mit dem Schicksal. Es ist gut, wenn du nicht mit dem Schicksal haderst, sondern mit Gott haderst. Die Bibel, die Psalmen, die fordern uns geradezu dazu heraus. Doch mit Rechtsstreit kommt Hiob bei Gott nicht weit, auch wir nicht. Gott antwortet Hiob: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat und wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Er hat ihm aufgezeigt, wie weit eigentlich das Verhältnis ist. Mit mir kannst du nicht rechten, lieber Hiob. Was weißt denn du überhaupt? Gar nichts. Das ist das, was hier inhaltlich rauskommt. Hiob kommt nun an den Punkt, an dem ihm die Worte fehlen. Sieh, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich händle hier mit Gott, der die Welt letztendlich geschaffen hat. Also da merkt er dann, da ist Hopfen im Hals verloren, dass er mit ihm rechte. Und trotzdem weiß ich Hiob keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Hiob nicht und der Niki Lauda zum Glück auch nicht. Er ahnt, dass Wohlergehen nicht der Maßstab für die Liebe Gottes sein kann. Nochmal, er ahnt, dass die Liebe Gottes nicht der Maßstab für die Liebe Gottes sein kann. Nehmt es bitte mit nach Hause. Also wenn mir's gut geht, dann hat mich Gott lieb. Geht's mir schlecht, dann hat Gott mich nicht lieb. Die Gleichung, die passt bei Hiob nicht. Merken wir das? Sein Leiden ist nicht das Urteil Gottes über ihn, sondern viel eher ein Vertrauensbeweis. Das dämmert ihm langsam, dem Hiob. Hiob, wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte. Er spürt den Wunsch in sich, zu Gott zu kommen, Gottes Nähe zu erfahren. Trotz allem Chaos und Leid will er nicht von Gott lassen. Trotz der Leiden, das er erfährt. Und da fällt es ihm langsam wie Schuppen von den Augen, in allem Chaos, in allem Saltomortale seines Lebens. im Gespräch mit seinen Freunden kommt er zur Erkenntnis, doch, stimmt, bei allem, was ich jetzt mit Gott einen Widerstreit habe, mit allem, was ich nicht auf die Reihe bekomme, bei allem, was ich nicht kapiere, trotz meines Leids, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich werde Gott schauen. Plötzlich gelangt er bei allem Kampf, bei allem Leid, bei allem Rauf und Runter bewegen, kommt er zu dem Punkt. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Und das ist eine gewaltige Aussage. Ich wiederhole es nochmal. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Wir haben viele Chorusse, die das auch aufgreifen. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Hiob ist im Leid nicht untergegangen, weil er sich im Salto Mortale seines Lebens von einem Retter aufgefangen weiß. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. An den Punkt ist er angelangt. Erlöser meint hier Anwalt. Jemand, der quasi zu meiner Verteidigung auftritt. Wir haben ja heute immer noch Rechtsstreitigkeiten. Und da bist du froh, wenn du einen Verteidiger hast, der sich für dich einsetzt, der dich dann nachher letztendlich erlöst, also freisetzt. Das ist ein Begriff aus der Gerichtssprache hier, Erlöser. Es gab einmal, ihr seid ja auch alle nicht mehr 15, wer kennt noch die Sendung Salto Mortale? Ah, doch einige, gell? Das war, also als ich noch jung war, habe ich die auch noch angeguckt. Das war immer echt interessant. Da gab es doch die Flying Dorias, diese Trapezgruppe, die dann immer im Zirkus da drum gewirbelt ist mit ihren Saltos. Drei Typen gab es da, den Vigo, das war der jüngste Sohn, das war der den Dreifachsalto konnte. Schön anzusehen. Er war eigentlich der Startergruppe. Und da gab es der Bruder von ihm, der Sascha, das war dann immer der Fänger. Also da drüben am Trapez stand dann der mit dem Dreifachsalto und sein Bruder war dann der Fänger. Also beide sprangen runter und er fing ihn dann auf. Und da gab es aber noch die Schwester Francis. Und die Schwester Francis, die Dame im Geschehen, die hat sich dann auch, also das war dann die Krönung in dem Film Salto Mortale, die Augen verbinden lassen mit einer schwarzen Augenbinde und stürzte sich dann vom Trapez hinunter in die Tiefe. Und der Sascha, der hat sie dann aufgefangen. Sie wusste nicht, wo sie da hineinsprang. Sie hatte verbundene Augen. Aber der Sascha, der Bruder, der fängt sie auf und bringt sie dann heil nach unten. Ich sage euch was, Gott selber ist wie dieser Sascha, der uns auffängt, wenn wir uns im Salto Mortale des Lebens befinden. Er ist der uns in allem Auf und Ab des Lebens, in allen Herausforderungen, in allen Schmerzen, in allen Anfechtungen, in letzter Konsequenz auffängt. Wo wir ins Leben springen und nicht mehr auswissen, noch einwissen, da ist dieser Sascha, bildlich gesprochen, der uns auffängt. Aber wir wissen schon, da ist ein Jesus da, der gesandt wurde, um uns aufzufangen, um unser Erlöser zu sein. Eins ist sicher, Jesus fängt uns auf, denn er ist der Erlöser. Wenn Hiob vorausschauend hier von einem Erlöser spricht, von dem er weiß, dürfen wir wissen, wir haben in Jesus einen Erlöser, der uns auffängt. Und wie in diesem Salto Mortale Film, alter Kitsch, vergessen wir das wieder, aber wie in diesem alten Film ist er derjenige, der uns auffängt. Denn wenn wir in unsere Situation springen, dann wissen wir oft nicht, was kommt oder wir wissen ja alle nicht, was auf uns zukommt, aber wir dürfen wissen, Jesus ist da, um uns aufzufangen. Das Einzige, was es braucht von uns, von unserer Seite heute Morgen, ist unsere offenen Hände, unsere offenen, ausgestreckten Arme, dass er sie auffängt. Und vielleicht ein offenes Herz noch. Das Buch Hiob beantwortet die Frage, warum glaubt der Mensch? Nicht, weil es ihm gut geht, sondern weil er ihm vertrauen kann. So wie dieses Mädel am Trapez runtergesprungen ist mit verbundenen Augen, in dem Bewusstsein, da fängt mich mein Bruder auf, so darf er mir auch ins Leben treten mit der Gewissheit, Jesus fängt uns auf mit hundertprozentiger Sicherheit. Kann man heute noch an Gott glauben? Hiob würde sagen, ich selbst werde ihn sehen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. bei aller Tragödie, die dieser Hiob erlebt hat, ist er an einen Punkt gekommen, wo er wusste, Gott fängt mich auf. Und mein Erlöser lebt. Wir dürfen heute 2019 wissen, Gott fängt mich auf. Darauf kann ich vertrauen, denn mein Erlöser Jesus lebt, der mich auffängt. Ich werde ihn sehen. Ich hatte von ihr nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Unsere Hoffnung macht sich am Erlöser fest. Bei aller Tragödie, auch an Toten Sonntag, unser Vertrauen, unsere Hoffnung macht sich an Jesus fest. Und jetzt hört ihr mal, was in Lukas 2 steht. Viele Jahre später lebte in Jerusalem ein Mann, der war fromm und gottesfürchtig. Hört sich fast wie ein Hiob an, gell? Der war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Heiland und Erlöser, it's the same. Ist das Gleiche. Dieser Simeon, wie er hieß, hat das erfahren, wovon Hiob geträumt hat. Er hat ihn in seine Arme gehalten. Er hat das erlebt, was dieser Hiob erhofft hatte, geglaubt hatte. Das ist gelebte Hoffnung, auch am Totensonntag. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Wir dürfen den Heiland heute Morgen sehen. Wir loben ihn im Lobpreis. Wir beten gemeinsam zu ihm. Und wir dürfen wissen, er ist derjenige, der uns auffängt, mit Sicherheit. Auf Gott hin leben heißt auch, seinem Sohn Jesus zu hören. Die Engel verkünden ihm. Jetzt kommt Weihnachten, steht ja noch, ein paar Wochen sind's noch. Und da heißt es, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Der Fänger, der Auffänger lebt, der uns in den Armen nimmt, der uns hält, trotz aller Totensonntagen dieser Welt, trotz allen Anfechtungen, die wir erleben und durchleben. Jesus ist auferstanden an Ostern und Jesus ist hineingeboren in unsere Welt, ist hineingeboren in unser Schicksal, das wir vielleicht täglich erleben, um uns aufzufangen. Wir dürfen ihm ganz vertrauen. Darauf können wir uns verlassen. Gott segne uns.